Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerschaft vom Breaking Noise Fuse Podcast. Hier ist der Philipp und ich habe ja, wie bereits in der letzten Folge schon erwähnt, mal wieder ein kleines Breaking Noise Spezial vorbereitet. Und zwar sitze ich hier heute Abend mit dem lieben Sushi von Ghost Kid. Ich grüße dich.
Guten Tag. Ich wusste nicht, dass ich ein Spezial bin. Oh, schön.
Ja, du bist ein Spezial tatsächlich, ja, genau. Ui. Wir hatten ja überlegt, wie wir es machen jetzt, aber es läuft als Breaking Noise Spezial jetzt quasi. Genau, ja. Das ist doch super.
Das ist super.
Ich finde es ja sehr geil, weil du trägst so einen schönen, was ist so ein Adidas, so einen klassischen Adidas-Anzug, so einen Trainingsanzug.
Ja.
Ja, das finde ich deshalb mega, weil ich vorher noch Korn gehört habe.
Ach, guck mal, ich war auch so ein richtiges Kornkind damals. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Jahre keine andere Platte angerührt. Ja. Und ja, das ist eigentlich mal eine Trainingsjacke. Aber ich komme gerade mit dem Wäschewaschen nicht hinterher, weil so viel zu tun ist. Deshalb hänge ich immer in dieser Jacke. Aber irgendwie, glaube ich, sie steht mir. Und deshalb trage ich sie auch gerne. So.
Ja. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
Dankeschön, Dankeschön.
Genau. So, der Release von deinem zweiten Album steht an, Hollywood Suicide. Dazu steht die große Tour mit Blind Channel ja ins Haus, also viel los. Wie ist so die Stimmung im Hause Ghost Kid? Bei dir und vielleicht angespannt. Auch den anderen so?
Ja. Also ganz ehrlich, angespannt. Es ist halt so, wir hatten ein paar Problemchen insgesamt und das verlagert sich jetzt alles auf die kommenden Wochen und so weiter. Wir hängen gefühlt mit allem hinterher. Ja, aber wir machen trotzdem Schritte nach vorne und ja, das wird schon alles schicki. Aber ist gerade viel, viel los. So, die Nerven liegen blank und wir freuen uns aber tierisch drauf. Und wenn wir dann die erste Show gespielt haben oder zumindest in der Halle sind, wissen wir, okay, jetzt geht alles seinen geregelten Gang. Ne? Also gerade ist es ein bisschen chaotisch. Wir müssen auf viele Sachen uns einstellen und darauf reagieren. Und das ist so ein bisschen, ist manchmal
das
so.
Ich finde es eigentlich sehr schön, weil das zeigt so auch ein bisschen so eine gewisse Natürlichkeit, auch so dieses klassische Lampenfieber, egal, ne, wievielte Show es jetzt ist oder so und auch welches, ich meine, klar, es ist so dein zweites Soloalbum, hast ja vorher aber auch schon Sachen veröffentlicht, also ich finde das irgendwie auch ganz, es klingt so natürlich und geerdet.
Naja, es ist halt so, ich sag immer bei Musik, das sieht immer so riesig und groß alles aus, ne, und im Endeffekt ist es total unspektakulär an ganz, ganz vielen Stellen. Aber dann ist es trotzdem wieder spektakulär, weil du ja im Prinzip deine ganze Zeit dafür verballerst und reinsteckst, ne? Aber, also du musst das schon lieben, was du tust. Sonst ist es der schlechteste Job, den du machen kannst.
Ne? Ja, das glaube ich.
Aber,
Wie ist das so im Vorfeld? Im Vorfeld verfolgst du zum Beispiel so, was dann das Internet auch sagt, so über die zum Beispiel die ersten Single-Veröffentlichungen oder so, tust du dir das an oder sagst du eher, ach komm, nee?
Ich tue mir das schon natürlich an, also da sind ja auch viele schöne Sachen mit dabei und ich freue mich dann auch immer über so einen saudoofen Kommentar, wenn mal einer dabei ist, den kommentiere ich dann auch mal gerne, ne? Also wir lesen das schon alles, aber ich musste irgendwann auch mal davon wegkommen, ne? Es ist so, oh Gott, ich habe den ganzen Tag heute nur Englisch gelabert. Ich muss meine deutschen Wörter wieder finden. Es ist so ein bisschen heutzutage, du bist ja von so viel guter Musik umgeben. Und dann siehst du immer, also gerade Social Media macht es immer so schwierig, weil du denkst, ey, bei allen läuft. Bei allen läuft, nur nicht bei mir. Ne? Und dann neigt man ganz, ganz schnell dazu, das selber nicht so genießen zu können. Ne? Und ich habe für mich jetzt selber gesagt, du, mir ist das im Endeffekt fast egal, was ich für eine Musik mache, in dem Sinne, dass ich einfach auf das höre, was ich ausdrücken will, was ich für eine Story erzählen möchte. Und wenn man diesen Punkt mal erreicht hat, dann ist das sehr, sehr bescheiden, aber du bist halt auf einmal unabhängig, weißt du? Und selbst wenn es jetzt ein ruhiger Song ist, ich mache mir keine Gedanken mehr darüber, ob die Leute jetzt sagen, oh, der war ja vorher härter oder sonst was. Nee, wenn sich das für mich gut anfühlt und ich damit was verbinde, dann wird es Leute geben, die da irgendwo was drin finden und denen das vielleicht auch weiterhilft. Aber das ist jetzt nicht an irgendwelche Genre-Grenzen oder was weiß ich nicht gebunden. Und ich glaube, da war ich ein Stück weit anders in der Vergangenheit, dass ich halt schon versucht habe, alles irgendwie ein Stück weit hart zu schreiben. Und mittlerweile bin ich einfach so, dass ich einfach nur genießen will, Musik zu schreiben und zu veröffentlichen.
Finde ich total spannend. Lass uns diesen Gedanken nochmal festhalten. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Da habe ich nämlich noch ein paar Fragen. Gehen wir vielleicht ein bisschen aufs Album ein.
Ja.
Gibt es denn für dich so eine Art übergeordnete Vision oder Konzept hinter Hollywood Suicide? Weil so entsprechend entlang so dem Titel, der finde ich ja schon sehr, sehr kernig daherkommt. Mhm. Und manche Songtitel spielen ja auch zum Teil auf eben sehr berühmte Menschen an oder eben auch auf, sag ich mal, Ereignisse, die man jetzt mit großen Hollywood-Nummern in Verbindung bringt. Mhm. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Also das hat sich irgendwie so rauskristallisiert, dass es dann doch ein Konzeptalbum geworden ist. Ich glaube, so in letzter Instanz war es wirklich, als ich mit meinem Ami, mit dem John Morton, Grüße an der Stelle, der halt mit dem, also der checkt im Prinzip immer alles gegen, damit auch alles grammatikalisch korrekt ist und so weiter. Und natürlich kann er auch nochmal einen anderen Input geben. Wenn ich mit dem da sitze und sage, das ist das, was ich ausdrücken möchte, gibt es da irgendeine Redewendung oder sonst was. Ne? Und als wir dann im Studio waren und uns die ganzen Sachen mal angeguckt haben, dann hat sich das so ein bisschen nochmal manifestiert, dass es jetzt eigentlich so um diese Downward Spiral von der Hollywood-Diva geht. Weil Hollywood Suicide, um das nochmal kurz zu erklären, es beschreibt eigentlich genau diesen Weg, den du als Künstler eigentlich gehst. Deshalb habe ich gerade auch gesagt, es ist eigentlich der schlecht bezahlteste, anstrengendste Job irgendwo, weil du mit so vielen Einflüssen und Eindrücken dich auseinandersetzen musst. Und dein Arbeitstag endet nicht um 18 Uhr. So, der endet manchmal auch nicht um 5 Uhr. Mhm. Und das ist halt so, Hollywood steht symbolisch eigentlich dafür, dass es so die Stadt ist, wo die Leute dann halt hingehen, um ihren Traum zu verfolgen. Und die Intention ist da sehr rein, aber dann ist es halt auf der anderen Seite auch genau der Suicide, den du machen musst. Und du gibst wirklich alles und noch mehr. Und gerade bei uns ist es auch so, ich meine, es gibt kein Wochenende, es gibt keinen Feierabend, es gibt keinen Krankenschein. Du musst immer funktionieren. So, und das deshalb Hollywood Suicide, weil das ist das, was es eigentlich ist, wenn du wirklich versuchst, deinen Traum zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Musik, so, das kann auch ein Restaurant sein. Ne? Aber das ist das, was der Titel aussagt. Und das Album repräsentiert halt diese Downward Spiral von der Hollywood Diva eigentlich. Ja.
Okay, finde ich mega spannend. Ist ja, also glaube ich, auch schon so das, wie du vorhin schon so hast anklingen lassen, einfach dieses Prinzip, glaube ich, was du sehr stark verfolgst, auch so mit dem, wie du dich und deine Form der Kunst quasi nach außen tragen willst, ja, oder das quasi repräsentiert sehen möchtest, das eben auch so musikalisch eben umzusetzen, so auf dem Album.
Das schon, also ich meine, nicht alle Songs sind jetzt in diesem Kontext entstanden, oder diesem Kontext des Konzeptes entstanden, aber das war halt ganz interessant, weil es trotzdem irgendwo um diese Thematik ging. Also ich sag mal zum Beispiel so ein Song wie Sex, da geht's eigentlich um was anderes. Das könnte man aber in dieser Timeline eigentlich darunter verbuchen. Okay, da sind immer so partiell so ein paar Sachen, die vielleicht einen Film darstellen könnten, den sie gerade dreht. Aber das ist uns dann auch aufgefallen, was dann John irgendwann sagte. Guck mal, du hast hier so viele Namen wie Valerie oder Dahlia untergebracht und so weiter. So hat das irgendwas zu bedeuten? Wie ist denn das? Und guck mal, wenn du das jetzt mal so siehst, dann ergibt es auf einmal ganz, ganz viel Sinn. Ne? Und das war so ein bisschen wieder dieser magische Moment, okay, irgendwie hast du halt in diese Richtung geschrieben, ohne es wirklich zu merken. Und es fügt sich aber alles so nach und nach ein. Und das sind halt alles so Stationen, die man eben darunter verbuchen kann, dass man auch im Showbusiness unterwegs ist. Weil auch, wenn ich jetzt nicht der Überrockstar bin oder was weiß ich nicht, es gibt sehr, sehr viele Parallelen, ne, wo man sich dann schon einfach so ein Stück weit in die Situation hineinfühlen kann. Also selbst in dem, was ich jetzt über die 10, weiß nicht, wie lange mache ich den Scheiß schon, 13, 14, 15 Jahre, was ich da schon alles mitbekommen habe und womit man sich auch auseinandersetzen muss, ist eigentlich genau dasselbe, nur nicht in ganz so groß. Ne? Und ich glaube, was ich immer gesagt habe, der Unterschied von Musikern jetzt zu einer Person, die einen normalen Job machen, ist, du lernst in der Zeit sehr, sehr viel, weil du dich mit vielen Sachen auseinandersetzen musst. Ich sag mal, diese Aufmerksamkeit, die du kriegst, wann kriegst du die im normalen Job? Da stehen auf einmal 1000 Leute vor deiner Bühne, die dir alle zujubeln und du denkst, okay, was bin doch nur ich? Der Junge aus Gelsenkirchen mit der Gitarre. Wie ist das jetzt auf einmal passiert? Und ich finde es auch heutzutage immer noch weird, wenn Leute ein Foto, ein Autogramm haben wollen und so weiter. Ich kann das nachempfinden. Ne, weil ich auch so war, aber für mich ist es immer so ein bisschen so, okay, ich bin euch doch eigentlich viel dankbarer, dass ihr gerade hier seid, weil ihr ermöglicht, dass mir das so, ja, ne? Und ich mache eigentlich nur Mucke. Das ist der Einzige. Ich stehe da oben, ich stehe da vor der Bühne. Okay, aber sonst ist nichts anders, ne? Und das ist immer noch komisch für mich. Also, ja, ist ein aufregendes Leben. Du lernst viel, du bist vielen Eindrücken ausgesetzt. Also, ja. Hollywood Suicide.
Ja, so. Ich finde aber, das ist ganz... Das ist eine ganz gesunde Haltung, finde ich so, was du da gerade beschreibst. Und bezogen aufs Album nochmal, finde ich es echt spannend so, weil quasi, also du hast nicht die Idee gefunden, sondern die Idee hat dich gefunden. Ne?
Kann so, man so
was
sagen.
Was das Album betrifft, wie du gerade so beschrieben hast.
Also es klingt so ein bisschen romantisch, es ist aber ganz weird. Also es ist, ich schreibe manchmal Songs und verstehe die selber nicht und nach 3 Monaten machen sie auf einmal Sinn. Also das ist das ist wirklich, also meistens ist es so, dass ich da unterbewusst schon irgendwas thematisiere für mich, was ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe.
Also ich denke mal, Romantik ist eh ein gutes Wort auch, sage ich mal, für Hollywood. Also das passt schon irgendwo auch rein, denke ich.
Schon.
Du hast mal gesagt, dass du ein großer Fan von Features bist. Kann ich mich noch erinnern. Auf dem ersten Album waren zum Beispiel sehr viele Features drauf. Hier zum Beispiel ist es jetzt so eigentlich nur eins so. Wie siehst du das? Gab es da eine Entwicklung oder hat sich da was verändert?
Das war so ein bisschen dem Timing geschuldet. Also es war erstmal dieses ganze Ding vom Debütalbum. Dann auf einmal ist die Pandemie da, wir können nicht spielen. Und das hat so ein bisschen so eine Distanz zum Songwriting für mich kreiert. Und ich musste erstmal wieder... also im Prinzip zu diesem Songwriting-Prozess zurückfinden, weil es natürlich auch eine super frustrierende Zeit einfach war. Ne? Also das hat, muss ich ganz ehrlich sagen, für Ghost Kid den Start alles versaut und wir haben da immer noch dran zu knacken. Ja. Nach einer Weile ging es dann, oder als diese Pandemie vorbei war, da ging es dann auch wieder los, okay, Songs schreiben und so weiter. Aber das hat sich dann so weit gezogen. Wir haben eine Deadline nach der anderen nach hinten geschoben und so weiter. Und dann musste es auf einmal ganz, ganz schnell gehen. Dann wieder doch nicht. Und in dieser ganzen Zeit musste da irgendwie dieses Album fertig gestrickt werden. Und dann wieder die Frage, okay, wer kommt überhaupt als Feature in Frage? Wer hat Zeit zu dieser Deadline, was abzuliefern? Wo passt es und so weiter? Und beim ersten Album war es ein bisschen entspannter. Das war mehr so ein Ding, okay, gut, wir haben da noch eine Strophe. So wollen wir da jetzt selber was machen? Oder wer könnte denn in Frage kommen? Und jetzt war es wirklich so, dass diese Vision halt auch relativ zügig stehen mussten. Und das war einfach strukturell ein bisschen chaotisch. Deshalb haben wir diesmal eigentlich nur den Inhuman, jetzt Code Pandorum drauf. Und der Song, der ist basierend auf dem Song Deathless, der vorher rausgekommen ist. Und da gab es von Anfang an halt schon so eine Full-Band-Version. Aber der Song war immer so einer meiner Lieblingssongs, weil er so ein bisschen unkonventioneller ist. Und deshalb, ist es bei diesem Feature quasi geblieben.
Okay. Ich habe deshalb auch gefragt, weil ich schon so, also zumindest so mein Eindruck jetzt auch von dem Album, dass du dich mehr und mehr so wie so eine Art Signature-Sound, weißt du, von Ghost Kid annäherst. Das ist zumindest so mein Eindruck, dass das alles so ein bisschen, es wirkt ein bisschen befreiter und so langsam so mehr eben so in die Richtung hin, wie ich es vorhin auch gemeint habe, so wie du dich und deine Kunst eben zeigen willst. Das ist so mein Eindruck. Würdest du dem zustimmen?
Schon. Also ich meine, was auf jeden Fall passiert ist über die letzten 4 Jahre, ich bin wesentlich sicherer geworden, was mich so selbst als Künstler angeht und meine Person. Und das hat natürlich auch ein Stück weit was mit dem Sound zu tun. Ich habe natürlich super viel auch gelernt, einfach beim Schreiben oder überhaupt. Ich sag mal, als ich damals bei EC ausgestiegen bin, war es so, ich wusste gar nicht, kann ich überhaupt ein Album schreiben? So, wie geht denn das? Wie will ich denn klingen? Wie mache ich das denn jetzt? Und klar, ich hatte so ein paar Vorkenntnisse, weil ich ja damals auch geschrieben habe, aber nie so exzessiv und nie mit dem Gefühl, okay, du hast da jetzt keine 5 Leute mehr, die dir sagen, das ist gut und das nicht. Nee, du bist nur auf dich selber gestellt. Gut, ich habe vielleicht noch mal einen Produzenten, der das dann natürlich auch alles noch mal aufpoliert und natürlich so diesen Sound noch mal viel mehr manifestiert. Also ohne ihn wird es auch nicht so klingen. Also Grüße an der Stelle an Sky. also bei mir, ich habe einfach super viel gelernt, wie gesagt, auch über mich. Und das ist einfach, ich glaube, Songschreiben ist einfach eine ganz große Philosophie. Du musst gar nicht gut sein in dem, was du tust. Du musst einfach nur einen Zugang zu dir selber haben. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil dann verlierst du auch so diese Angst, okay, ist das jetzt gut genug, klingt das jetzt gut genug. ich glaube, das ist so, so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, wenn du diesen natürlichen Weg gehst, dann findest du selber irgendwo dahin, wie du klingst. Und ich denke auch, also ich bin da eigentlich mittlerweile ganz schmerzfrei. Ich denke mir, gut, das ist der Gitarrensound, der für mich funktioniert, in dem Sinne, dass ich hören kann, ob ich damit mich identifizieren kann oder nicht. Und im Endeffekt ist es sowieso, wenn meine Stimme da drauf klingt, dann klingt es halt wie das. Also klingt es halt wie Ghost Kid. Also von daher, ich glaube, man neigt als Künstler oder als Musiker ganz, ganz oft dazu, viele Sachen viel zu sehr zu überdenken.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist dann auch oft das Problem, dass gerade so eine innere Blockade dann entsteht, die dann aber eben nicht hilfreich ist, sag ich mal, um den Song, den du eigentlich vielleicht raushauen willst, dann eben so rauszuhauen, wie er sein soll. Ja. Das Album ist soundtechnisch, hast du schon gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es gibt, finde ich, so diese klassischen, harten, keine Ahnung, Metalcore-Bretter, dann eben auch ruhigere Songs oder mit Valerie eben auch so eine ruhigere Nummer.
Ja.
Hast vorhin schon Sex erwähnt, den Track Sex, zweiter Track auf dem Album. Lieb ich ja dieses krass epische Gitarren-Solo hinten raus.
Oh Gott.
Ja, ohne Witz, weil das hat mich einfach total überrascht, weil ich das einfach in diesem Sound einfach nicht erwartet habe, weil es so ein klassisches Gitarren-Solo ist und fand ich zum Beispiel mega stark. Und ich mag es immer, wenn Künstler mich überraschen.
Dankeschön. Und das ist tatsächlich die einzige Gitarre auf diesem Album, die von mir geblieben ist.
Okay, ja, also hast du gut gemacht, ja, aber.
Aber das war so, also das ist relativ witzig, weil ich habe ich bin kein guter Gitarrist. So, das war ich vielleicht vor, wie viele Jahren. Also ich bin eigentlich sowieso Gitarrist vom Ursprung her und ich mache es jetzt halt zum Songwriting und so weiter. Und bei dem Song dachte ich mir, ja gut, warum eigentlich nicht mal ein Solo? Wieso denn nicht? Ne?
Mhm. Ja.
Und dann habe ich tatsächlich mein erstes Solo einstudiert. Das ist das allererste Solo, was ich jemals irgendwo gespielt habe. Und das ist wirklich. Wow. Also ich glaube, Sky hätte es tatsächlich auch ausgetauscht, wenn er es rechtzeitig gemerkt hätte, dass da ein Solo drin ist. Das hat er mir zumindest gesagt. Und Sky ist halt ein kranker Gitarrist. Und aber ja, es ist halt jetzt irgendwie so gekommen. Ach ja gut, da ist ein Solo drin. Ja, wurde mir nicht gesagt. Alles klar, dann bleibt es jetzt drin. aber ja, irgendwie funktioniert es auf dem Song ganz gut und ja. Also, es klingt so, als wenn ich Gitarre spiele.
Also,
Dankeschön. Es klingt auf jeden Fall so, als wenn ich da gewusst hätte, was ich getan habe, aber habe ich nicht.
Was du tust, ja.
Ja.
Nee, wie gesagt, ich fand's super. Wie ist denn das überhaupt so? Bist du denn noch immer so, jetzt hast du schon ein bisschen sowas erwähnt, aber bist du denn noch so grundsätzlich so der Strippenzieher hinter allem, was so musikalisch und lyrisch passiert? Ja?
Alles. Also im Prinzip alles, was mit kreativen Entscheidungen zusammenläuft oder wie der Kram aussehen soll, auch bei den Musikvideos, also wirklich alles visuell und musikalisch bin ich immer derjenige, der am Ende sagt, gut, so machen wir es. Also es ist ja auch eigentlich ein Solo-Projekt, auch wenn die Jungs natürlich super viel abnehmen und ihren Senf dazugeben, aber ich bin da schon definitiv so die Leitfigur und das klingt immer so schön, jo, alles klar, du kannst dich austoben und machen, was du willst, es ist sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, birgt wahrscheinlich auch sehr viel Stresspotenzial.
Ja, also du hast den großen Vorteil, du hast den Space, dass du dich ausleben kannst und ausdrücken kannst. Aber du musst auf der anderen Seite natürlich irgendwo dann auch Chef sein am Ende des Tages, wenn es dann um Business und strukturelle Dinge geht. Und das ist, also ich bin manchmal eine absolute Nervensäge, das weiß ich auch, ne? Und das muss man halt alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Ich sag mal, am besten beschreibt so meine Position. Im Endeffekt bin ich sowieso immer der Arsch. Also selbst wenn, keine Ahnung, mein Gitarrist aus Versehen mit einer Geige auf die Bühne geht, dann ist es, guck mal, der Gitarrist von Ghost Kid ist jetzt mit einer Geige auf die Bühne gegangen, weißt du? Dann im Endeffekt kriege ich trotzdem den Anschiss. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Rolle, da muss ich erstmal noch so ein bisschen reinwachsen. Also das wird vielleicht auch nie aufhören. Das werden wir noch sehen.
Okay.
Aber ja.
Gut, jetzt haben wir schon eine Weile gequatscht, jetzt habe ich noch so eine Frage, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja nicht vielleicht heißes Eisen, aber ich finde es eigentlich mal ganz spannend so. Wir leben ja in einer Zeit grundsätzlich, wo sich Dinge sehr schnell ändern. Ja, vieles von dem, was als gegeben scheint, kann morgen schon wieder anders ausschauen, weil sich die Faktenlage ändert, weil es neue Infos gibt. Manches aber auch einfach sehr stark hinterfragt wird, ja, bis hin zu Dingen oder auch, Situationen, wo dann auch Sachen eben halt gecancelt werden zum Beispiel. Mhm. Wie siehst denn du diese Debatte? Du hast nämlich in einem Interview, das ist zumindest so ein großer Satz aus all diesen Promotexten, die ich jetzt auch gelesen habe, hast du gesagt, das größte Problem, das die Kunst heutzutage hat, ist, dass sie nicht mehr wehtut.
Ja.
Wo würdest du denn da für dich so persönlich diese ganze Thematik einordnen? Ja, was darf Kunst? Muss Kunst grenzenlos sein? Gibt es für dich auch Tabus? Wo siehst du dich da? Weil ich finde das einfach eine spannende Thematik.
Ich muss dazu mal kurz sagen, der Satz ist eigentlich nicht von mir, sondern von einem sehr guten Freund von mir, und zwar von Matthias Engst, Sänger der Band Engst.
Und, hatten wir hier auch schon im Podcast.
Ach, guck mal, Und wir unterhalten uns sehr, sehr viel halt über dieses Kunstgedöns und so weiter und was es heißt, ein Künstler zu sein. Wir sind da so ein bisschen vom selben Schlag. Und irgendwann sagte er das dann mal so, naja, Problem bei Kunst ist, dass die nicht mehr wehtut. So, ne? Man meinte ich, genau das ist so das Ding. Das bezog sich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen eigentlich darauf, dass Leute, oder ich sag jetzt mal, vielleicht sogar bewusst in Deutschland so ein bisschen das Problem haben, aus der Comfortzone rauszukommen, weil Kunst ist ja so viel mehr. Und das ist aber immer so dieses Ding, ja, bloß nicht irgendwie groß auffallen oder aus der Rolle fallen. Also ich habe das Gefühl, bei uns ist es halt so ein bisschen, wie wir halt auch sozialisiert sind, du musst immer in so einem bestimmten Rahmen funktionieren. Alles, was darüber hinausfällt, ist erstmal komisch. So, ich habe für mich zum Beispiel oder das ist mir bewusst geworden eigentlich, als ich mal 4 Wochen in L.A. war und gemerkt habe, hier wird zum Beispiel gerade dieses Künstlerding ganz, ganz anders zelebriert. Das ist ein Teil deiner Persönlichkeit, das wissen die Menschen. Und wenn ich da jetzt mit einem pinken Pelzmantel, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich da in den Supermarkt gehe, dann feiern das wahrscheinlich mehr Leute, als es weird finden. Und in Deutschland wäre es dann wahrscheinlich gut. Der ist wahrscheinlich gerade aus der Klapse abgehauen. Ne? Das ist... ich finde gerade dieses aus der Komfortzone rauskommen, das ist bei uns, das ist ja eine gewisse Art von Freiheit oder halt auch, man wird es ja nicht tun, wenn es einen nicht irgendwo glücklich macht. Und das hat, ich weiß nicht, ob du die kennst, Vera Birkenbiel. Das ist diese etwas ältere da, die immer so Seminare gehalten hat.
Okay.
Die hat mal was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, sie hat gesagt, in Deutschland ist Glücklichsein immer an eine Leistung gebunden. So, wenn du da lachend im Zug sitzt, dann denken alle, du bist bescheuert. Aber so dieses einfach nur glücklich sein, ohne vorher etwas geleistet zu haben, das gibt es bei uns gar nicht. Und natürlich, Kunst heißt ja auch, dass man Freude daran hat, was man tut. Das heißt, dass man irgendwo frei mit dem sein kann, wie man ist und sich selber irgendwie auch erkunden kann. Und ich glaube, so diese gesellschaftlichen Regeln, die machen das manchmal sehr, sehr schwer, aus diesem Konstrukt auszubrechen und einfach zu sagen, das bin ich bin jetzt frei. Ne? Und bei der Kunst hast du ja tendenziell diese Möglichkeit, es zu tun. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Kompromiss, den man da eingehen muss. Ich glaube, es geht auch immer um die Art und Weise, wie man die Kunst für sich so definiert. Ich finde, klar, Cancel Culture und so weiter ist in unserer Gesellschaft, da wird sowieso erstmal alles unter die Lupe genommen. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass es manchmal zu weit geht und so ein bisschen das Ziel verfehlt. Ich finde, es gibt immer so einen schmalen Grat dazwischen. Ich finde, manchmal musst du einfach zu derben Mitteln greifen, erstmal um deine eigene Story zu erzählen, weil vielleicht ist die einfach so scheiße, dass es auch anderen Leuten wehtut in dem Moment. Aber ich finde, Kunst muss immer einen gewissen Impact haben. Und desto krasser das ist oder desto intensiver, sag ich mal, das ist, was du da machst, desto mehr Leuten wird es vielleicht auch vor den Kopf stoßen. Ich glaube, du musst dir sehr im Klaren darüber sein, warum du das gerade tust. Ne? Und wenn du jemanden verletzt, dann musst du auch bereit sein, in diesen Diskurs zu gehen am Ende des Tages. Also ich finde, die Verantwortung hast du schon als Künstler. Ich glaube, es geht ums Bewusstsein am Ende des Tages. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das aus dem und dem Grund und ich stehe dahinter, dann ist das eine andere Basis, darüber zu diskutieren. Ich denke...
Ja, sehe ich ähnlich. Also genau. Also das, wie du es geschildert hast, eben, dass gute Kunst eigentlich in dem Sinne frei sein muss. Und du musst einfach für dich auch deine Gedanken und alles, was du da nach außen bringst, so frei für dich gestalten können, wenn du eben auch dazu stehen kannst, wenn du dahinter stehst und eben auch bereit bist, dann auch gerade in diesen wie so, haben wir schon gesagt, so manchmal schwierigen Zeiten, ja, dann natürlich auch in den Diskurs einzusteigen. Ja, und ich glaube, das ist halt aber immer so eine Gratwanderung, glaube ich. Ja, gerade für euch Musiker auch dann so immer nicht so total ganz easy.
Ich glaube, vielleicht machen wir hier an der Stelle auch mal ein ganz sensibles Thema mal kurz auf. Thema Rammstein Lindemann. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel in dieser Angelegenheit. Ne? Ich finde, dieser ursprüngliche Diskurs, der da war, der ist komplett eigentlich von der Basis abgewichen. Ne? Mhm. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wo irgendwo beide Seiten versuchen, sich zu bekriegen, aber über die eigentliche Thematik wurde ja gar nicht gesprochen. So, das ist, das ist eine Sache, ich finde, das ist heutzutage in unserer Gesellschaft so, es wird nicht über Dinge gesprochen, es wird nicht um den Austausch, es geht nicht um den Austausch, sondern es geht nur darum, drauf zu kloppen. So, und ich sag mal, man hätte eigentlich, also klar, wie das Ding jetzt geendet ist, niemand weiß, was jetzt wirklich passiert ist oder sonst was. Alle haben sich gegenseitig die Fresse poliert. Aber der eigentliche Diskurs, den ich mir gewünscht hätte, ist, wäre einer gewesen, wie ist denn generell die Rolle der Frau im Musikbusiness? Oder gerade, ich sag mal, Thema Groupies, ne? Das ist ein Wort, was ich nie benutze, weil ich es degradierend finde. Aber warum wird nicht mal darüber gesprochen, ab wann jemand im Prinzip objektifiziert wird in einer gewissen Situation? Eine Row Zero zum Beispiel, die es da gibt, kann man sagen, okay, es ist Objektifizierung von Frauen. Es kriegt aber wieder einen anderen Anstrich, wenn man sagt, es ist Teil dieses Konzeptes. Und eine Row Zero gibt es nicht nur bei denen. Und es gibt auch nicht nur leicht bekleidete, hübsche Frauen bei Rammstein, sondern in tausenden Musikvideos. So. Und aber darüber spricht keiner. Und das ist zum Beispiel das, warum ich mittlerweile so ein bisschen mir denke, wir leben in einer Zeit, wo es viel mehr darum geht, Leute zu verurteilen, als über einen Missstand zu sprechen. Ne? Ja. Und gerade bei Kunst eckt man da so oft an. Und es ist trotzdem super schwer, eine vernünftige Basis zu finden, um über sowas zu sprechen. Ne? Mhm. Und das macht mich so ein bisschen traurig, muss ich sagen, weißt du? Weil man halt eigentlich dadurch nichts besser macht. Ja. Und ich glaube, ja, Thema Kunst ist halt eine gute Basis, um da wirklich ganz übel drauf zu hauen. Und da gibt es natürlich eine Menge Leute. Ich sag mal, wenn wir jetzt mal wirklich in der Zeit zurückreisen, Thema EC damals so, wir hatten auch mal so einen Sexismus-Skandal am Arsch. Es gab auch ein Interview mit dem Fuse, wo ich mir eigentlich keiner Schuld so richtig bewusst war, weil wir natürlich so sozialisiert sind, ne? Und ich sag mal so, wir haben ganz viele Flugblätter gekriegt, wir haben ganz viele Aktionen von den linken Seiten bekommen und so weiter. Ich war irgendwann auf einem Geburtstag in einem autonomen Zentrum da war dann auch so, ja, kann sein, dass du rausgeschmissen wirst.
Okay.
Natürlich haben wir da Scheiße gebaut, aber es gab nicht eine einzige Person in der Zeit, die sich mal mit uns hingesetzt hat und gesagt hat, guck mal, aus der und der und der Warte gesehen, ist das nicht richtig, was ihr macht. So, wir dachten uns damals einfach nur, ja, machen die ganzen Rapper, die alten Rockbands auch, warum sind wir jetzt das Problem? Und das finde ich so schade. Es wird heutzutage sehr, sehr oft draufgehauen und ich glaube, man muss da differenzieren. So, man braucht für sich selber ein Bewusstsein und muss sagen, ich stehe dazu und wir haben ganz, ganz viele Probleme in dieser Welt heutzutage und da sind sehr, sehr viele Sachen dabei, die auf jeden Fall Klärungsbedarf auch haben. Aber die wenigsten Leute sind bereit, sich damit auseinanderzusetzen.
Na? Ja. Also erstmal, starke Worte, sehr gute Worte, wie ich finde. Aber das ist genau eben das, ja, was du jetzt gerade beschrieben hast, was mich auch selber immer so aufregt, dass wir eben uns viel zu sehr dann oft eben auf so Stellvertreterdiskussionen einlassen, die dann natürlich auch aufgepeitscht durch Social Media, durch das verfickte Internet, dann halt eben auch genau wieder in diese Spirale reingeraten, wo wir eben den Kern oder den Fokus der eigentlichen Ursprungsdiskussion verlieren, wie du schon gesagt hast, richtig. Thema Rammstein, es hätte eigentlich eine Diskussion über eben Frauenbild, sexualisierte Gewalt etc. in der Gesellschaft und zwar nicht nur im Rockbusiness, sondern vielleicht übergeordnet, ne, mal hätte stattfinden können und müssen, aber das hat auch wieder versandet, weil, und das ist halt leider auch so wieder das Problem, dass da eben nicht nur, sag ich mal, so so die eine radikale Seite, sondern leider auch die andere radikale Seite halt dann, sag ich mal, wenig bereit ist, aber das ist ein grundsätzliches Problem unserer heutigen Gesellschaft, aufeinander zuzugehen. Ja. ist ein Problem, das hast du bei links wie rechts einfach, dass da empathisch einfach immer weniger leider da ist und auch das Bewusstsein oder sag ich mal auch ein Gespür dafür auch, ja, weil eben gerade auch vieles eben, ja, in Stellvertreterdiskussionen oder auf Stellvertreterplattformen stattfindet, ja? So wie wir jetzt miteinander reden, weißt du, so, dass so redet keiner online, weißt du, so, dass du würdest niemals so online mit jemandem, wo du halt irgendwie quasi deine Scheiße ablädst, würdest du niemals in einem direkten Face-to-Face-Gespräch würdest du reden.
Und das, weil es ja einfach ist. Also es ist ja immer natürlich einfach, genau. Ja. Es ist einfach zu diffamieren, aber wirklich in den Diskurs zu gehen, das, was wirklich was ändert, das Arbeit.
Mhm. Ja, ja. So.
Und da gibt's,
und das wollen wir ja nicht. Ja? Wir wollen ja nicht arbeiten. Es ist ja anstrengend.
Richtig. Ja. Was ich mir zum Beispiel für eine Frage gestellt habe, es wurde in dieser ganzen Rammstein-Debatte so oft über Machtmissbrauch gesprochen. Und ich habe mir nur so gedacht, ab wann fängt denn überhaupt ein Machtgefälle an? Und das ist ein bisschen erschreckend, aber es ist halt auch relativ easy. Du bist dann in einem Machtgefälle, wenn du auf einer Bühne stehst. Das reicht schon. So. Du kannst vor 10 Leuten spielen, aber du bist der Typ. Also, keine Ahnung, du bist halt der Typ, wegen dem Leute ein Konzert besuchen. So. Und wenn da jetzt irgendjemand steht und eine Dame und ich nehme die nur mit nach hinten und gebe der nur ein Getränk aus, dann ist es aus meiner Position heraus, dass ich das kann. So. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich was, wo ich mir im Prinzip mal gewünscht hätte, dass in dem ganzen Musikbereich auch mal wirklich darüber gesprochen wird. Einfach mal wirklich drüber gesprochen wird, wann fängt so eine Machtposition denn eigentlich an? So, wann ist es ein Machtmissbrauch? Wann ist es okay? Wann ist es nicht okay? Und so weiter, dass man einfach mal darüber spricht. Weil ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Ne? Sobald im Beruf einer über mir steht oder mir was zu sagen hat, ist es ein Machtgefälle. Und das haben wir ja im Leben ganz, ganz oft. So, und auf Shows ist es natürlich nochmal eine andere Art und Weise davon. So. Und gerade, dass man so Möglichkeiten hat wie Instagram und Twitter und was weiß ich nicht alles. Ich meine, jeder hat eine geladene Knarre in der Hand. So, du kannst eine Existenz von heute auf morgen zerstören. Und ich habe auch schon Situationen erlebt, wo Leute zu Unrecht beschuldigt wurden. So, die haben dann, ja, so, wo teilweise die ganze Existenz zerstört ist und die im Endeffekt aber unschuldig waren, weil einfach die andere Person die kaputt machen wollte. Ne? Und natürlich ist das nicht der Regelfall, aber das gibt's auch. Und ich glaube, dadurch, dass wir heute in dieser Welt sind, ich find die Welt heutzutage viel zu kompliziert, um damit vernünftig umgehen zu können, um es mal so zu sagen.
Ja, das ist es auch, ja. Es sollte alles eigentlich einfacher sein, oder zumindest sollten wir wieder versuchen, einen viel natürlicheren Umgang auch miteinander zu finden, der, glaube ich, teilweise gar nicht mehr so wirklich stattfindet. Beziehungsweise wir sind auf einem besten Weg dahin, glaube ich, das zu verlernen. Ja, wir verlernen das einfach, wie wir gut und natürlich miteinander umgehen können. Und das, glaube ich, ist leider aber ein Prozess, also wird noch eine Weile dauern, glaube ich, bis wir vielleicht wieder mal da so die Kurve kriegen. Also ich weiß ehrlich, möchte es nicht zu pessimistisch klingen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. So,
total. Also es gibt aber ein ganz schönes Beispiel bei dieser Sache, gerade wo du gesagt hast, rechts und links. Es gibt so eine Story von einem schwarzen Reporter und der hat sich mit dem Chef vom Ku Klux Klan getroffen. Der hat ihm natürlich nicht gesagt, dass er schwarz ist, und die haben sich irgendwie in so einem Motel getroffen, und der Ku Klux Klan-Chef hatte sein Security dabei, und beide haben sich getroffen und dachten, der macht mich jetzt platt und ich mach den platt. So. Ja. Und die saßen dann ganz angespannt in so einem Motelraum, und dann ist irgendwas von der Wand gefallen, beide haben sich erschrocken, und auf einmal war so diese Anspannung weg. So. Ja. Und dann haben die angefangen zu sprechen. So. Der Reporter wollte einfach wissen oder versuchen zu verstehen, warum Leute wie er nicht akzeptiert sind. So. Und das Interessante ist, aus dieser Geschichte hat sich später eine Freundschaft entwickelt. Also da ist wirklich dieser schwarze Reporter mit auf die Ku Klux Klan-Treffen gekommen. So. Und was ist passiert am Ende des Tages? Der Chef von dieser ganzen Geschichte hat sein Amt niedergelegt. Der hat gesagt, ich habe einen Freund, der hat mir eine ganz andere Sicht der Dinge aufgezeigt. Ja. Wir haben viel gesprochen und ich kann das hier nicht mehr machen. Ich trete von meinem Amt zurück. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, dass wenn man wirklich mal auf Personen zugeht und wirklich in den Austausch geht und einfach mal seine Sicht der Dinge schildert und die sich der anderen auch anhört, dass man so Probleme aus dem Weg schaffen kann. So. Und da sind die meisten Leute aber nicht so bereit. Ja. Weil es ist natürlich einfacher draufzuhauen. Und dann entsteht eine
Ja,
Dynamik, dann hauen alle drauf und keiner fragt mehr nach. Und dann wird diese eigentliche Basis total verbessert.
das stimmt. Trotzdem würde ich gerne einfach diese wunderbare
Okay.
Geschichte trotzdem einfach jetzt einfach so hernehmen, diesen Vibe da, den ich da auch gemerkt habe,
Ja.
dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist, so, ja.
Jetzt ist alles verloren.
Ich denk mir schon die ganze Zeit, dass das ist doch eine Story, die Spike Lee verfilmen müsste. Oder vielleicht hat, ich weiß gar nicht. Irgendwie, irgendwas kommt da hoch, aber ja, egal. Klingt auf jeden Fall sehr nach einer Filmstory. Aber ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und die nehmen wir jetzt einfach, nehme ich mal her, auch um hier so ein bisschen wieder in den
Genau,
guten Vibe reinzukommen.
ja.
Genau, jetzt machen wir noch zum Abschluss was Kleines Prophetisches, weil
Oh,
wir nehmen ja jetzt
okay.
hier so ein bisschen, wir nehmen ja eine Weile jetzt oder ein paar Tage eben vor allem auf hier und wenn dieses Interview hier aber rauskommt, dann eben, ja, denke ich, ist vielleicht schon die erste Show gespielt oder zwei oder wie auch immer. Genau. Die Tour mit Blind Channel steht ja an. Was würdest du denn sagen? Was war bisher die beste Stadt? Welche Stadt hat geliefert?
Oh,
Gibt es so
das
Städte, wo du
Schwierigste.
sagen kannst, ja, da geht was besonders?
Ey, ich weiß gerade nicht mal die Tour, ey. Ich müsste jetzt mal gucken. Oh, das ist schwer zu sagen. Gute Frage. Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Also ich sag mal so, München hat eigentlich nie enttäuscht. So, sind wir überhaupt wir sind in München, ja.
Ihr seid in
Glaube ich.
München, ja, genau, weil
Okay, gut.
die
Ja.
Kollegin mich gefragt hatte, ob ich kommen mag oder ob wir da das Interview machen.
Ah, okay, guck mal. Ja,
Also
dann
hier
würde
ist,
ich
ich sitze in
sagen,
München, ja.
ja, dann würde ich sagen, ja, München ist eigentlich immer geil. Aber eigentlich tut sich da nicht viel. Also ich glaube, das kommt immer darauf an, wie die allgemeine Stimmung so auf dem Package auch ist, so, ne? Mit welcher Band man unterwegs ist und so weiter. Und ich weiß, dass Blind Channel hat eine super geile Liveband, sind gute Jungs, so, wir kennen uns auch schon seit zig Jahren. Und ich glaube, das wird alles richtig gut. Also, ich habe da jetzt keinen Favoriten so richtig, muss ich sagen.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen eine fiese Frage gewesen, aber ich dachte mir mit was bisschen Lockerem hinten raus. Und du hast es ja mit Bravour
Ja.
beantwortet, denn anscheinend wusstest du nicht, dass ich in München sitze und hast aber München genannt. Von daher ist es auch zumindest
Ja.
sehr ehrlich und sehr, ja. So.
Ja.
Ja, Sushi, ich sag herzlichen Dank an der
Danke dir.
Stelle, wirklich für das tolle Gespräch. Ich hoffe, es war okay für dich.
Ach ja,
Und
absolut klar.
ja, ich denke, wir haben auch ein paar gute Themen gestriffen und ja, finde ich aber auch immer wieder sehr spannend, da auch ein offenes, ehrliches Wort zu hören von Künstlern wie dir oder überhaupt Künstlern. Ich wünsche dir alles, alles Gute für den Release und Leute da
Danke
draußen, ihr habt es ja, stimmt, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, ist immer dieses Ding bei
dir.
uns. Genau, wenn ihr da draußen die letzte Folge, die jetzt noch nicht produziert wurde, aber wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr ja schon, dass Andy und ich vom Ghost Kid Album mehr als begeistert waren. Von daher aber jetzt hier nochmal auch
Dankeschön.
gesagt, checkt das Album auf jeden Fall aus. Ja, es ist ein bisschen bescheuert, aber die Podcast-Rezension geht erst in ein paar Tagen online quasi, wenn wir die Folge aufnehmen. Aber auf jeden Fall, uns gefällt's und deswegen auch dir alles
Schön.
Gute für den Release und dann hoffentlich sieht
Dankeschön.
man sich auch mal live.
Bestimmt.
Dann
Alles klar.
An der Stelle alles Gute.
Vielen Dank und ja, dir noch einen schönen Abend.
Servus.
Super.